allen ihren Gräbern, das Schwert des Morgens und der lächelnde Ritter, der weiße Bulle und Prinz Levin, Sir Ossol Wendt mit seinem schwarzen Humor, der ernste John Derry, Simon Teune und seine Bruderschaft des Königswaldes, der schroffe alte Sumner Craighall.
Und ich, dieser Junge, der ich war, wann ist der gestorben, frage ich mich. Als ich den weißen Mantel angelegt habe? Als ich Aerys die Kehle aufschlitzte?
Der Junge hatte genauso werden wollen wie Sir Arthur Dayne, doch irgendwo auf dem Wege dorthin hatte er sich stattdessen in einen lächelnden Ritter verwandelt. Jemand öffnete die Tür. Jaime schloss das weiße Buch und erhob sich, um seine geschworenen Brüder zu empfangen. Sir Osmond Kettleblack trat als erster ein. Er grinste Jaime an wie ein alter Waffenbruder.
»Sir Jaime«, sagte er, »hättet ihr neulich Abend so ausgesehen, hätte ich euch gleich erkannt.«
»Tatsächlich«, Jaime bezweifelte das.
Die Diener hatten ihn gebadet, rasiert, gewaschen und sein Haar gekämmt. Im Spiegel sah er nicht mehr aus wie der Mann, der zusammen mit Brienne die Flusslande durchquert hatte, doch sich selbst konnte er dort ebenfalls nicht entdecken. Sein Gesicht war schmal und eingefallen, und seine Augen waren von dunklen Ringen umgeben.
»Wie ein alter Mann sehe ich aus.«
»Stellt euch neben euren Platz her!«
Kettleblack gehorchte. Die anderen geschworenen Brüder traten nacheinander herein.
»Sirs?«
fragte Jaime in offiziellem Ton, nachdem sich alle fünf versammelt hatten.
»Wer bewacht den König?«
»Meine Brüder Sir Osney und Sir Osfrid«, antwortete Sir Osmond. »Und mein Bruder Sir Galan«,
fügte der Ritter der Blumen hinzu.
»Werden Sie ihn beschützen?«
»Gewiss, Milord.
Dann setzt euch.«
Die Worte waren Teil eines Rituals. Bevor die sieben sich versammeln durften, musste die Sicherheit des Königs gewährleistet werden. Sir Boros und Sir Merrin saßen zu seiner Rechten und ließen den Platz von Sir Aerys Oakheart, der in Dorne unterwegs war, leer. Sir Osmond, Sir Balon und Sir Loras nahmen auf seiner linken Seite Platz.
»Die Alten und die Neuen.«
Ob das etwas zu bedeuten hatte? In der Geschichte der Königsgarde war es vorgekommen, dass ein tiefer Spalt durch ihre Mitte ging, insbesondere und am schlimmsten während des Tanzes der Drachen. Musste er sich auch davor in Acht nehmen? Es kam ihm seltsam vor, den Platz des Lord Commanders einzunehmen, wo Barristan der Kühne so viele Jahre lang gesessen hatte.
Und noch eigentümlicher ist es, als Krüppel hier zu sitzen.
Nichtsdestotrotz war es sein Platz, und die Königsgarde gehörte nun ihm.
Tommens sieben.
Jaime hatte jahrelang mit Merrin Trant und Boros Blount gedient, sie waren ebenbürtige Fechter, doch Trant war verschlagen und grausam, Blount dagegen ein knurrender, aufgeblasener Windbeutel. Sir Balon Swan passte besser in seinen Mantel, und natürlich wirkte der Ritter der Blumen genauso ritterlich, wie man es von ihm erwartete. Der fünfte Mann, dieser Osmond Kettleblack, war ihm vollkommen fremd. Er fragte sich, was Sir Arthur Dayne wohl zu diesem Haufen gesagt hätte.
»Wie konnte die Königsgarde nur so tief sinken?« »Höchstwahrscheinlich.« »Es ist meine Schuld«, müsste ich antworten. »Ich habe die Tür geöffnet und nichts dagegen unternommen, als das Ungeziefer hereingekrochen kam.«
»Der König ist tot«, begann Jaime. »Der Sohn meiner Schwester, ein 13-jähriger Knabe, wurde während seines eigenen Hochzeitsfestes in seiner eigenen Halle ermordet. Jeder von euch fünf war anwesend. Ihr alle fünf habt ihn beschützt, und trotzdem ist er tot.«
Er wollte wissen, wie sie darauf reagierten, doch keiner von ihnen räusperte sich auch nur.
»Der Tyrell-Junge ist wütend, und Balon Swan schämt sich«, vermutete er.
Bei den anderen spürte Jaime lediglich Gleichgültigkeit.
»Hat mein Bruder das getan?« fragte er sie offen. »Hat Tyrion meinen Neffen vergiftet?«
Sir Balon rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Sir Boros ballte die Hand zur Faust. Sir Osmond zuckte nur träge mit den Schultern. Es war Merrin Trant, der schließlich antwortete.
»Er hat Joffreys Kelch gefüllt.« Dabei muss er das Gift hineingetan haben. Seid ihr sicher, dass der Wein vergiftet war?
Was sonst? Fragte Sir Boros Blount. Der Gnom hat die Reste auf den Boden ausgeleert. Warum? Wenn nicht, um den Wein zu verschütten, der seine Schuld hätte beweisen können.
Er wusste von dem Gift im Wein, bekräftigte Sir Merrin.
Sir Balon Swan runzelte die Stirn.
Der Gnom war nicht allein auf dem Podest, ganz und gar nicht. So spät am Abend standen und gingen die Gäste überall herum, wechselten die Plätze, zogen sich auf den Abtritt zurück, Diener kamen und gingen. Der König und die Königin hatten gerade die große Pastete angeschnitten, alle waren von den dreimal verfluchten Tauben abgelenkt, niemand hat auf den Weinkelch geachtet.
Wer war sonst noch auf dem Podest? Wollte Jaime wissen.
Sir Merrin antwortete, »Die Familie des Königs, die Familie der Braut, Großmeister Pucelle, der hohe Septon...«
»Da habt ihr euren Giftmischer«,
meinte Sir Osmond Kettleblack mit einem hinterhältigen Grinsen.
»Viel zu heilig, dieser alte Mann. Habe ihn selbst nie ausstehen können«, er lachte.
»Nein«, entgegnete der Ritter der Blumen ernst, »Sansa Stark hat ihn vergiftet. Ihr vergesst, meine Schwester hat ebenfalls aus dem Kelch getrunken. Sansa Stark war die einzige in der Halle, die Margaerys und des Königs Tod wünschte. Indem sie den Hochzeitskelch vergiftete, durfte sie hoffen, beide zu töten. Und weshalb ist sie hinterher geflohen, wenn nicht, weil sie schuldig war?«
»Was der Junge sagt, klingt vernünftig. Tyrion könnte durchaus unschuldig sein.«
Bisher hatte niemand eine Spur von dem Mädchen gefunden. Vielleicht sollte sich Jaime persönlich darum kümmern. Zunächst wäre es gut, in Erfahrung zu bringen, auf welche Weise sie die Burg verlassen hatte.
Varys könnte da die eine oder andere Idee haben.
Niemand kannte den Red Keep besser als der Eunuch.